Singapur ist es schon eine Weile her. In Chile, wo Rahel Schnitter herkommt, da ist es noch, glaube ich, erst 9 Uhr morgens. Und in Kanada, wo Schwester Gisela wohnt, da ist es, glaube ich, 8 Uhr morgens. Aber hier in Aidlingen ist 14 Uhr. Und rund um den Erdball grüßen sich so viele Menschen, die zu Jesus gehören, mit dem Gruß: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir freuen uns über dieses Treffen heute. Wir freuen uns auch, dass andere Völker vertreten sind durch Gäste. Ich habe gerade Höfers aus Brasilien gesehen. Ja, wie gesagt, Rahel aus Chile. Ist noch jemand aus einem anderen Land angereist? Na, aber jedenfalls haben wir Verbindung mit der weltweiten Gemeinde Jesu, auch durch den Herrn Minder. Ich grüße ihn ganz, ganz herzlich. Er erholt sich einige Tage von seinem Dienst. Er ist derjenige, der rund um den Erdball viele Politiker trifft und sie mit dem Evangelium, mit Jesus, mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen kann. Er kommt aus der Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie heute genau hier sein können. Wir grüßen auch ganz besonders Familie Schnitter. Sie sind ganz spontan jetzt heute Mittag hergekommen nach Osterfrühstück und Einsatz in der Gemeinde. Und wir freuen uns aufs gemeinsame Singen und Musizieren. Und das erste Lied ist Freuet euch, das Grab ist leer, Nummer 182.
Wir haben uns ja gerade begrüßt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Da gibt es einen kleinen Kanon, der steht 192 in dem Buch. Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, und was tun wir deswegen? Wir freuen uns, freut euch mit, Halleluja. Wir singen das einstimmig und dann in drei Gruppen. Eine Gruppe sind alle, die oben im Dach sitzen, und dann eine Seite hier, das ist die Gruppe 2, und sie sind dann Gruppe 3. Schwester Friederike wird sie dann dirigieren.
Vielen Dank. Nachher singen wir noch ein eigenes Lied, auch von Herrn Schnitter. Vorher gilt ein herzlicher Gruß noch Pfarrer Winrich Schäffbuch und seiner Frau. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns kommen. Wenn Pfarrer Winrich Schäffbuch spricht, ist es für viele ein frohes Wiedersehen. Sehr viele kennen ihn von der Ludwig-Hofacker Gemeinde als Gemeindepfarrer. Parallel dazu kennen ihn viele rund um den Erdball, von Haiti bis Äthiopien, sogar bis Nordkorea, wo er als Leiter von christliche Fachkräfte und Hilfe für Brüder und Gründer viel Hilfe von Christen für Christen an die richtigen Orte gebracht hat. Orte, die vorher niemand bedacht hat. Weltweit sind die Geschwister dankbar für seinen Dienst. Und wir sind dankbar heute, dass Sie zu uns kommen von einer Freizeit. Viele kennen ihn auch von Freizeiten, von wunderbaren Reisen. Und viele hören ihn vielleicht auch zum ersten Mal heute. Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen für die Zeit und die Vorbereitung und die Botschaft. Jetzt kommt ein Lied, das steht nicht im Liederbuch. Es heißt auch Auferstanden. Es ist auf einer Folie.
Ich darf vielleicht auch noch sagen, dass wir auch den Herrn Schäffbuch schon lange kennen. Er hat uns nämlich getraut. Und da kommen wir natürlich immer gern her. Und ungefähr eine Woche nach unserer Hochzeit sind wir mal die Hohenheimer Straße runtergefahren mit dem Auto und mussten halten, weil die Fußgänger grün hatten. Und wer lief über die Straße? Herr Schäffbuch. Und er hat uns erkannt, kam ans Fahrerfenster und sagt: Na, hebt's denn noch? Inzwischen sind wir 42 Jahre verheiratet.
nur die schönsten Erinnerungen. Gerhard Schnitter und seine Frau Elisabeth. Herrliche Lied, aber der Herr ist immer noch größer. Groß ist dein Name, aber auch vom Eidlinger Mutterhaus die wunderschönen Lieder. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht, das ist ein Osterlied. Und da freuen wir uns dran, was alles hier vom Mutterhaus ausgeht, aber am allerschönsten dieses wunderbare Dienen mit dem Bibellesezettel. Ganz herzlichen Dank, dass wir im Wort Gottes gestärkt und ermutigt werden. Wir wollen beten. Lieber, du bist am Wirken. Du hast den Sieg errungen. Und wir dürfen dein wunderbares Wirken auch hier an dieser Stätte erleben, was du tust durch dein Wort. Und wo es gelesen wird, in jedem stillen Kämmerlein bist du da und redest. Das ist das Allergrößte. Und das erbitten wir auch heute Mittag in dieser Stunde, dass du wirkst und redest durch dein Wort. Amen. Es gibt unter uns viele, die schon mit diesen Schnäppchenreisen in die Türkei gereist sind und dann auf den Spuren der Sendschreiben die Gemeinden besucht haben. Und da gibt es ja die drei Gemeinden im Lykostal: Laodicea, Kolosse, Philadelphia. Und das Kolosse ist nicht ausgegraben. Wir brachten unseren Führer mal zur Verzweiflung, weil wir gern den Ort gesehen hätten, wo Kolosse ist nie. Das ist nur noch der Hügel, der Tell ist da. Kann man oben drüber laufen und denken, der Sand der Zeit hat alles zugedeckt. Und der Paulus hat der Gemeinde so eindrücklich groß gemacht, was der auferstandene Jesus bedeutet. Dass Jesus alles geschaffen hat, der Herr der Welt ist und in ihm alles zusammenläuft. Und er hat gelitten und gekämpft um diese Gemeinde, dass sie bei dem auferstandenen Christus bleibt. Und jetzt lesen wir diesen Abschnitt von Vers 8 ab. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug. Da müssen Sie wissen, was die griechische Philosophie war. Die Philosophie, die kann nur das Nachdenken, was in dieser Welt sichtbar ist, aber kann das Unsichtbare doch nicht fassen. Gegründet auf die Lehre von Menschen, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, in Jesus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Das war dem Paulus ja ganz wichtig, dass die alten Bräuche nur noch diese sinnbildliche Bedeutung haben. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt habt in der Beschneidung durch Christus, in der Neugeburt durch Christus, das ist wichtig, das alte Ablegen. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. In dieser Kraft des Auferstandenen geschieht die Neugeburt. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Vielleicht haben Sie es gestern auch gelesen in der Zeitung. Das ist so schön, wenn die immer sich bemühen, das Osterfest zu deuten. Dann wird von Frühlingsanfang und Ostereiern gesprochen. Aber gestern war es ganz interessant, da wurde auch gesprochen, dass Ostern irgendwas sei mit Kranken, die überraschend eine Besserung erleben. Oder gleich vorne stand es drin, Auferstehung, das ist sowas, wie wenn der Schmerz nachlässt. Also ich bin froh, dass Sie wissen, Auferstehung ist ein bisschen mehr. Auferstehung ist der totale Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ja ganz gewaltig, dass er die zermalmende Macht des Todes besiegt hat. Jetzt, wo Sie an dem Fährschiff die Leichen der jungen Schüler ausräumen, zu Hunderten, am Ostertag. Jesus ist größer als der Tod. Und er möge dort, sind sicher auch viele Christen dabei unter diesen Koreanern, seinen Ostersieg groß machen. so wie wir das erbitten an den Gräbern und an den Kranken bitten. Aber mir ist heute wichtig, nicht nur über der Todesmacht, sondern auch heute, mitten im Leben, will Jesus in ihrem Leben mächtig und stark wirken. Wie hat das Paulus beschrieben? Mit der Auferstehungskraft, wie er den Tod gesprengt hat, so möchte er unser träges Wesen überwinden und siegen. Jetzt muss man das noch einmal im Zusammenhang lesen. Paulus schreibt am Anfang dieses Kapitels: Ich habe einen großen Kampf um euch in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Paulus kam ja wahrscheinlich gar nie nach Laodicea. Es war ein Mitarbeiter, der die Gemeinde gegründet hat. Weil er Sorge hat, dass diese Gemeinde in Laodicea und in Kolosse an einer großen Not leiden, die uns in den westlichen Ländern heimgesucht hat. Die Trägheit, Lauheit unserer Gemeinden. Sie kennen das ja aus dem Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, Offenbarung 3. Und da sagt der Herr: Was ist der Christenstand? Der ist ziemlich christlich, aber er ist lau. Das ist so durchdrängt von allem etwas. Man macht überall mit, man ist voller Aktionen. Aber der Herr sagt: Ich werde euch ausspeien, weil der Herr das Laue nicht will. Und da ist das Wort über dieser Gemeinde: Weißt du, du meinst, du seist reich, du hättest ein tolles Gemeindeleben und weißt nicht, dass du jämmerlich, arm, blind und bloß bist. Das ist die große Gefahr, dass die Gemeinden stolz sind. Wir sind wachsende Gemeinde, wir haben so viel Attraktion, bei uns kommen so viele Leute und das alles dran. Und der Jesus sagt: Du hast mich verloren. Das ist der schlimmste Verlust einer Gemeinde. Sie kann arm, jämmerlich, blind und bloß sein, aber sie braucht den auferstandenen Herrn. Denn das Größte ist, dass der Herr Jesus mit seiner Auferstehungskraft in einer Gemeinde ganz viel wirken will. Jetzt erleben wir es ja heute, dass wir alle bekümmert sind und bedrückt sind über den Angriff, den viele Christengemeinden in vielen Teilen der Welt erleiden müssen. Und unsere Liebe ist entbrannt und viele beten: Herr, hilf doch diesen Gemeinden. Es ist ja interessant, dass der Paulus sich nie gesorgt hat um die verfolgten Gemeinden. Die verfolgten Gemeinden sind oft ganz nah beim Herrn Jesus. Ich habe auch nie in den all den Jahren meines Dienstes nie einen Christen erlebt, der gebetet hat: Holt mich hier raus. Nie. Ich habe gesagt: Betet für uns, dass wir standhalten, dass wir treu beim Herrn Jesus bleiben. Aber Paulus hat sich gesorgt um die lauen Gemeinden, um die trägen Gemeinden. Und das ist eine Not, die uns in Deutschland ganz besonders heimgesucht hat, in Europa und in den ganzen westlichen Wohlstandsländern, die Lauheit unserer Gemeinden. Und jetzt kämpft er, wie kämpft er Paulus? Mit Beten. Das kann nur der Herr überwinden. Und das ist so wichtig, dass das nicht uns zerstört, denn die schlimmste Bedrohung der Gemeinde kommt nie von außen. Nie von den Verfolgern, sondern immer von innen. Dass es von innen her fault, das Glaubensleben abstirbt und die Treue im Gehorsam nicht mehr da ist. Und wir wissen ja, wie das in unseren Gemeinden notvoll ist, wenn dann plötzlich die Auferstehung von Jesus sogar geleugnet wird. Ist ja wahnsinnig. Wie wenn Jesus ein Gauner gewesen wäre, der sich mit falschen Prädikaten geschmückt hätte. Der Jesus, der die ganze Welt geschaffen hat, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und mit diesen Lästerungen gibt man sie noch ab und diskutiert darüber, wo er doch lebt und als der Herr. Und dann stirbt die Gemeinde ab, die Glaubenslosigkeit der Gemeinde. Das ist die größte Not heute bei uns im Westen. Und da brauchen wir ein neues Ergreifen der Macht des auferstandenen Herrn Jesus. Darum trägt der Paulus so einen Kampf, treibt er und schreibt das. Er ist gefangen. Er sitzt um des Evangeliums willen im Gefängnis. Und er bittet ja im 4. Kapitel dann, man soll auch für ihn beten, aber auch nur, damit das Evangelium dort im Gefängnis läuft und dass die Gefängniswärter zum Glauben kommen. Das hat ihn immer nur interessiert. Das Evangelium muss laufen. Und er hat gekämpft um diese lauen und trägen Gemeinden, Laodicea und Kolosse. Und das ist so wichtig, dass wir wieder von diesem neuen Feuer angesteckt sind. Man merkt oft von der Krise gar nichts. Und da heißt es: Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug. Da kann man über so viele religiöse Fragen diskutieren und seine menschlichen Äußerungen haben. Und man vergisst das wichtigste Thema überall. Jesus ist Herr. Trag das zu den Krankenbesuchen. Bring das in die Botschaften der Bibelstunde hinein. Ja, wir kennen doch den Spruch, du kommst immer bloß mit diesem Thema. Ja, was soll man sonst bringen? Weil in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig da ist. Und wenn es der Herr durch Jesus alle Offenbarungen bringt und dass wir hier ganz stark und unüberwindlich werden, das fortwährende Erkennen des Geheimnisses von Christus Jesus, sagt er. Das fortwährende Erkennen des Geheimnisses von Christus Jesus. Ja, aber was ist denn das? Dass ganz viele in der Christenheit gar nicht Jesus kennen. Vom Hörensagen, sagen Sie, das wissen wir, vom historischen Jesus, dass der irgendwo mal gelebt hat in Nazareth. Sogar bei dem lauwarmen Wort zum Tag, das man da morgens hört von den Nachrichten, kommt auch noch irgendwo was von Jesus vor. Aber sie kennen Jesus nicht. Und dann sagt Paulus, es ist ein Geheimnis. Ja, wie? So schwierig zu verstehen. Nein. Aber man kann nicht mit menschlichen Worten Jesus erklären. Ja, wie kann man dann Jesus erkennen? So wie es beim Paulus passiert ist. Dass der Herr ihn plötzlich draufstößt und er erkennt, ja, Jesus lebt ja wirklich. Er ist der Herr. Das ist nicht ein Phantom, nicht ein Trugbild, nicht eine Vision, sondern er ist Herr, er lebt. Wie kann man das denn erkennen, das Geheimnis? Das spricht er ja auch schon vorher davon im ersten Kapitel. Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verborgen war, nun ist es offenbart. Christus in euch, das Geheimnis. Kann ich mit Worten nicht beschreiben, dass Christus in Menschen Wohnung nimmt. Und das ist das oberste Ziel. Am Auferstehungstag, dass Jesus der Auferstandene in deinem Leben Wohnung machen will und dein Leben durchdringen will mit seiner Dynamik, mit seiner Reinheit, mit seiner Wahrheit, mit seiner Kraft. Er will dich gebrauchen als sein Werkzeug. Das ist ein großer Irrtum. Wir meinen ja immer, wir müssten was für den Herrn Jesus tun. Dabei will der Herr Jesus alles für uns, durch uns und in uns tun. Und so viel überschaffte Christen, die sind so bedrängt. Ach, Sie kennen doch die vielen schönen Geschichten. Jetzt müssen wir gerade über die Lebensbilder reden. Am schönsten vielleicht, meine Frau, ich habe sie gestern noch gefragt und gesagt, komm, sag mir ein Beispiel. Ich habe da gerade noch mal die Geschichte von John Wesley gelesen. John Wesley war Missionar in Amerika und ist im Nu gescheitert. Da war irgend so eine blöde Frauengeschichte und die Missionsleiter haben ihn wieder heimgeschickt. Und ob es wahr war oder nicht, er war jedenfalls ein gescheiterter Missionar. Und er hing in London rum, wusste nicht, was er machen soll. Er war schon vorher so eifrig für Jesus, dass man ihm den Namen gab, Methodist. Einer, der ganz viele Methoden hat, er hat seine Zeit minutengenau eingeteilt, um keine Minute für Jesus zu vergeuden. Und da hat ihn der Peter Böhler, ein Herrnhuter der Zinzendorf-Leute, mitgenommen in eine kleine Versammlung, eine Abendversammlung. Und da wurde die Vorrede von Luthers Römerbrief gelesen. Und plötzlich ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, der Glaube, der ergreift Jesus. Und dann ist Jesus ein mächtig schaffendes, wirkendes Ding in mir. Er ist der Auferstandene, der wirkt. Ich sage, es war meine Bekehrung. Ich habe erst begriffen, er macht es durch mich, nicht ich muss es tun. Und das bleibt ja unser ganzes Christenleben so. Das ist Mysterium, das Geheimnis. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Manche meinen, wenn ich Christus nachlebe und seine hohen Moralstandards habe. Nein, das ist nicht Christenleben. Christenleben ist, wenn Christus in dir das neue Leben beginnen darf. Und es ist so schön hier, dass das im Mutterhaus von Eidlingen so wunderbar über all die vielen Jahrzehnte gelehrt und immer wieder verkündigt wird. Das ist Geheimnis, das wir erbitten vom Pfingstjugendtreffen, dass junge Menschen sagen, Jesus, komm du in mich. Ja, aber wie geschieht das? Wie erkennt man es? Ganz wichtig ist, dass die meisten Menschen erstes erkannt haben, wenn sie die Höllenvater-Selbsterkenntnis durchgemacht haben, wenn sie einmal ihr eigenes Herz erkannt haben. Wir leben ja immer in dem Wahn, wir seien gute Leute. Und du musst einmal in dein Herz hineinblicken, in die Kloake, aus der es eigentlich nur rausstinkt. Es kann dir nur der Heilige Geist die Augen öffnen. Die meisten Leute, die zum Glauben gekommen sind, über die Erkenntnis ihrer Schuld zum Glauben gekommen. Es hat mit Simon Petrus angefangen. Herr, geh vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Dass wir heute so wenig über Sünde reden, ist eine Blindheit, weil wir nicht mehr Seelsorger wissen. Die meisten Leute verzweifeln ja in ihrem Leben. Wir haben ja ganz viele junge Leute, die ihr Leben wegwerfen und schon mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, weil sie mit der Schuld nicht mehr fertig werden. Und das ist so wichtig, dass Jesus in dieses leere Herz hinein seine Herrlichkeit gießen will, in das Leben von sündigen und zerbrochenen Menschen. Das ist das Geheimnis von Christus. Und das kann man mit seinem Kopf nicht begreifen, man kann es nur in der Buße und im Glauben annehmen. Da hat Jesus gesagt, komm her zu mir, du wirst Frieden finden, ich will dir geben, nimm an mein Joch, folge mir nach. Und darum ist das so wichtig, dass wir Jesus nicht bloß feiern, wie es in diesen Tagen geschieht, sondern dass wir unser Herz für ihn öffnen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dir gehören mit Leib und Seele. Du sollst mein Herr sein, du sollst mich regieren und du sollst mich bestimmen. Ich will dich aufnehmen in mein Leben. Und selbst wenn das bei uns lange zurücknimmt, liegt diese Entscheidung, dass immer wieder der Herr, du sollst mich regieren als der auferstandene Herr. Das ist wunderbar. Da sagt hier der Paulus, dass ihr, die ihr den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Das ist so wunderbar. Am Ostertag, dass er den Tod besiegt hat, das ist wunderbar. Aber es ist wichtig, dass er heute meine träge und laue Art besiegt und dass ich die ganze Jesuskraft auch in mir habe und er in mir wirken kann. Deshalb noch die Frage an Sie, ich habe noch ein paar Fragen. Kennst du die Kraft des auferstandenen Jesus? Kennst du wirklich seine Kraft? Man hört das ja mit Staunen, dass er Macht hat über alles in der Welt, über die Finsternismächte, über den Teufel, über die politischen Mächte, über alles, was in dieser Welt noch genannt mag. Wenn Jesus ist größer und ist Herr über alles. Aber da sagt hier der Paulus so schön der Gemeinde in Kolosse, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es ist so schön, wenn unsere Wissenschaft unter dem Gehorsam von Jesus bleibt. Jesus ist das Größte. Deshalb kann die Wissenschaft auch nie über Jesus was sagen, weil es muss ja drunter stehen. Kann auch nie was sagen, dass es Gott nicht gibt. Das ist eine Überhebung der Wissenschaft. Das ist genauso ein Glaubenssatz und genauso dumm. Das Wunderbare, dass ich Jesus anbeten darf und in Jesus mir der Zugang zu den ganzen Weisheiten der Welt da ist. Und deshalb ist das eröffnet durch Christus, den Auferstandenen, darf ich diesen Geheimnissen der Welt nachdenken. In Christus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig da. Ich darf das Schöne und das Gute entdecken der Welt. Mein Leben ist reich und groß. Lass dich nicht verwirren von allen möglichen Lehren, sondern entdecke mit Christus das Geheimnis dieser wunderbaren Welt, der geschaffenen Welt, und entdecke das neue Leben, das dir Christus schenken will und dass wir mit ihm gehen können. Und wie kann ich denn den Christus finden? Immer durch sein Wort. Das ist ja sein Geheimnis, nicht durch meine leiblichen Augen, auch nicht durch die Vernunft. Die Vernunft ist ja merkwürdigerweise schwach in den göttlichen Dingen. Sie braucht die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. So schön, dass der Geist Gottes uns erleuchtet, dass wir auch den Geheimnissen von Jesus nachdenken können. Da heißt es im 1. Kapitel, Vers 5, von Christus, von der Liebe und so weiter, von der Hoffnung, von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Das ist wahr. Die Bibel, das Wort des Evangeliums ist das Wort der Wahrheit. Und da stehen wir auf dem Felsengrund und das benutzt der Auferstandene, um uns Christus groß zu machen. Jetzt stecken wir ja alle in schweren Anfechtungen, in Schwachheiten, in Nöten oft drin. Und wie ist das, wenn wir das Wort Gottes zur Hand nehmen und plötzlich Gemeinschaft mit Christus haben? Ich bitte Sie auch, dass Sie Ihre Stille über den Bibellesezettel nie so machen, als ob Sie jetzt eine fixe Zeit da absitzen müssen, sondern jetzt klopft Christus bei mir an. So heißt es ja da bei dem Sendschreiben an Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir wird die Türe auftun, bei dem will ich einkehren. Und dann wissen Sie, der starke, mächtige Jesus ist da. Erst recht, wenn Sie in die Röhre geschoben werden, jetzt ist Jesus da. Herr Jesus, du umgibst mich und du siehst ins Innerste von mir und ich vertraue mich deiner Liebe an. Wenn Sie allein sind, danke, dass ich nicht allein bin. Jesus ist doch da, der Herr, und er weiß alles. Und wenn die Angst über Sie kommt, Herr Jesus, du beschützt mich, also herrlich, dass er mir auch das Leben gibt, das ist der nächste Punkt. Jesus gibt das Leben in seiner Fülle. Wir haben ja alle eine Sehnsucht, das Leben zu entdecken in seiner ganzen Fülle. Aber ich gehöre ja jetzt auch schon zu den Ruheständlern, die man schon aus dem aktiven Leben herausgenommen hat. Das ist eine reiche Zeit. So viel habe ich noch gar nie wirken dürfen. Ich komme überall rum und darf werden noch gebraucht. Das ist doch herrlich. Ich danke dem Herrn für diese Gnade. Ich finde das immer das Schlimmste, wenn man sagt, was machst denn du? Ich sammle Bierdeckel oder Briefmarken oder Muscheln am Strand oder irgendwelche sonstige Hobbys, die ich habe. Ich will doch mein Leben nicht vergeuden. Ich will doch mein Leben für Jesus gebrauchen. Und jede Minute deines Lebens ist vor Jesus kostbar, weil der Auferstandene durch dich ganz viel vorhat. So die jungen Menschen schon wichtig. Herr, wo willst du mich haben? Wo darf ich dir dienen? Denn das ist doch nur wirklich erfüllend, was Jesus durch mich hindurch wirkt. Und sagen Sie bitte nie, ich bin schon alt, im Pflegeheim hat Gott ganz besonders tüchtige Leute nötig. Und was haben Sie da erst für eine Aufgabe unter den anderen, die dort sitzen? Es hat mir so gefallen, wie der Ernst Schrupp einmal, wie er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gesagt hat, der Missionsdirektor von Wiedenest, ich habe mich zuerst geärgert, ich habe gehofft, das zweite Bett im Zimmer bleibt leer, dann hätte ich mehr Ruhe gehabt, als Einzelzimmer, ohne es bezahlen zu müssen. Und dann kam da einer, bis ich gemerkt habe, Jesus hat mich für den zum Segen bestimmt. Es war zunächst ein Spötter, der sich geärgert hat, wie Schrupp sagt, darf ich ihn laut aus der Bibel vorlesen, ich mache meine Abendandacht. Dann hat er bloß seine spöttischen Witze gemacht, das ist zum Glauben gekommen, nach ein paar Tagen. Das sendet uns Jesus in jede Aufgabe, weil Jesus wirkt, nicht wir. Er macht das ganz groß. Und da gebraucht Paulus noch Worte, das ist so wunderbar in diesem Kolosserbrief, für uns etwas fremd mit dieser Beschneidung, meint er, das Abschneiden dessen, was vor Gott nicht taugt, unsere fleischliche alte Art, und da gibt es ja ganz viel an uns, unsere Ich-Sucht, unsere Überempfindlichkeit, unsere Wehleidigkeit, unser Wundenlecken, uns, wie wir dauernd bloß komplizierte, schwierige Leute sind und die alten, bösen Dinge unserer Verletzungen vor 40 Jahren noch nicht vergessen haben. Leg das doch ab, lass dir es von Jesus, dem Auferstandenen, wegnehmen und leb du das neue Leben, das Jesus jetzt mit dir will. Das Neue, das kommt. Und da gebraucht er noch das Bild der Taufe. Wenn man in christlichen Gemeinden heute von der Taufe spricht, dann springen die Leute wie die ganz auf den Apfelputz. Ah ja, die richtige Tauflehre. Sie müssen wissen, der Paulus hat keinen Menschen getauft außer Christus. So unwichtig war ihm die Taufe. Wir machen einen Zirkus heute um die Taufe. Und jeder mit seiner, wir haben noch eine bessere, noch eine Zusatztaufe, die bei uns richtig geschieht. Sondern wichtig war, mit Christus gekreuzigt sein. Das alte Leben ablegen, um das geht es nämlich. Und die Taufe kann nur dieses Symbol sein für das Ablegen des Alten, mit Christus gekreuzigt sein, mit Christus den Weg des Leidens gehen und mit Christus auferstehen. Und ich sage das ganz offen, weil auch Jesus niemand getauft hat. Wenn das so wichtig gewesen wäre, hätte Jesus uns auch in der Schrift noch viel Wichtigeres gesagt, weil das so viel Streit in der Christenheit ist, sondern dass wir wieder das Entscheidende denken, dass meine Neugeburt wird, dass Jesus meinen Charakter neu formen kann. Darum geht es, dass mein Gemüt vom Auferstandenen bestimmt ist, dass meine Handlungen von ihm bestimmt sind, dass etwas für Jesus herauskommt aus meinem Leben und ich ihm zur Ehre leben kann. Und da muss das Alte, da muss ganz viel ersäuft werden. Sagt man heute so selten, dass da was abstirbt. Lass doch los. Manche, die haben ihr Geld für die Rente angelegt, da gibt es so Immobilienempfehlungen, da haben ihr ganzes Geld verloren. Sagt, Herr Jesus, danke, ist mit dir gestorben. Wenn du sagst, es war nicht nötig. Gut, es tut manchmal kurz weh, man muss zweimal schnaufen und dreimal schlucken. Und dann sagen wir, Herr Jesus, aber jetzt weiß ich, du willst was Neues durch mich machen. Und sie müssen merken, dass manches in ihrem Leben auch weggenommen wird. Wir haben nicht mehr die Kraft, uns, wie wir eins mit 20 Jahren hatten. Herr Jesus kann uns manches wegnehmen, aber kann umso mehr das Neue herausformen, dass wir Christus gleichgestaltet werden und seinem Bild. Das ist wichtig. Und dann wird die alte Schuldurkunde durchgerissen. Die Schuldurkunde, das ist so groß. Ist das in deinem Leben wirklich alles weg? Es ist so schade, dass wir so wenig seelsorgerliche Aussprachen heute haben. Und da laufen Leute herum und tragen ihre schrecklichen Lasten mit sich herum. Und da wacht das immer auf. Wenn da plötzlich so ein öffentlicher Prozess über Steuersünder läuft und dann wachen so alte Sachen bei uns wieder auf. Glücklicherweise ist das nie rausgekommen. Und da liegt ja so viel, dass man wieder belastet. Und werden wieder daran erinnern, leg's doch bei Jesus ab, der Auferstandene hat die Schuldurkunde zerrissen und sein Kreuzestod ist in Kraft gesetzt. Sein Blut macht alles gut und löscht alle Sünde aus und es ist vergeben und vergessen. Und darf das wissen, Das ist die größte Weisheit und das größte Erkennen. Es gibt wirklich einen Neuanfang. In der Welt gibt es das nie, da wird immer nachgetragen. Bei Jesus gibt es ein völlig neues Leben und ich darf die alte Vergangenheit weglegen. Und dann noch das wunderbare Wort von der siegreichen Macht und dem Siegeszug, den Jesus anführt. Das ist das Bild von den römischen Cäsaren, die ja das gemacht haben. Wir kennen den Titusbogen in Rom, wo einst nach der Eroberung Jerusalems die jüdischen Gefangenen gedemütigt wurden. Und da hat man sie alle weggeführt. Und guck, ich bin der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und er führt all die Mächte vor. Fragen wir immer, warum darf der Teufel dann noch so viel wüten? Er ist schon entmachtet durch den Sieg von Jesus. Und das ist das Wunderbare, dass wir das heute erleben. Ich hätte nie gedacht, den Siegeszug, den Jesus heute unter den Muslimen im Iran Khomeinis durchführt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört, wo einer erzählte, es sind jeden Monat tausende Moslems, die Jesus annehmen. Die Gefängnisse sind überfüllt mit Jesuszeugen und wie die in ein anderes Gefängnis transportiert wurden, fielen sie dem Gefängnis, fiel der Gefängnisaufseher ihnen zu Füßen. Ich will auch den Weg gehen, den ihr geht. Weil Jesus durch Gefangene so wirken kann, in denen das Jesuszeugnis mächtig ist. Und wir machen immer, es ist alles so schwierig. Sei du ein fröhlicher Jesuszeuge mit Wort und Tat, wo du bist. Und der Herr Jesus entmachtet auch den Tod. Ich vergesse das nicht, wie drüben aus Hemmingen der Bruder Holler, als seine Tochter tödlich verunglückt war im Verkehrsunfall. Er war weit weg vom Herrn Jesus. Auf eine Freizeit des Brüderbundes, damals Christusbundes, mitging in Arosa. Und die haben gesagt, geh doch mit in die Berge, du liebst die Berge. Und da hat er nach kurzer Zeit gemerkt, das ist eine christliche Freizeit und da gibt es Bibelarbeit. Dann hat er seiner Frau gesagt, ich reise morgen früh wieder heim. 3 Wochen nach der Beerdigung der 20-jährigen Tochter. Und am Morgen wacht er auf und sagt, was ist los? Hast du für mich gebetet? Ich bleibe bei der Bibelarbeit. Weil Jesus Macht hat über die Herzen, wenn er an Saulus bekehrt hat, wenn er die syrischen, die persischen Könige schon bei Jesaja benutzt hat, damals den Kyros. Der Herr kann alles tun für seine Gemeinde. Das wissen wir. Es geht nicht um Freiheit. Es geht um den Sieg von Jesus. Und das macht Jesus oft im Leiden. Darum kürzt er unsere Bitten um erfüllt er unsere Bitten um Kürzung des Leidens oft nicht. Weil er uns im Leiden oft verherrlichen will. Da hat er seine Pläne, müssen wir auf manches auch noch lernen. Aber dass er seinen Sieg vollendet, das wissen wir. Und wir werden einmal das sehen, wenn Christus sein wird, alles in allem. Wenn der Auferstandene alles unter seine Füße getan hat. Und alle Zungen und Sprachen und Knie sich vor ihm beugen werden. Und darum sind wir heute schon so froh, dass der Sieg feststeht. Und dann sind die Siegeslieder so herrlich, die wir dann singen und die uns so wichtig sind, gerade in diesen Ostertagen. Da können Sie wählen, was Sie wollen. Ist in allen Liedern drin. Wie tief kreuzt Trübsal oder Pein. Mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Das ist ein Osterlied von Johann Hermann, der selber todkrank war. Der hat es doch erlebt. Und ich weiß noch, wie bei meiner krebskranken Großmutter, die in den letzten Zügen lag, da einer kam, ein Bruder, und ihr das zugerufen hat. Das ist das Größte, was es gibt, der Sieg von Jesus. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. Er ist der, der Macht hat. Hat er in deinem Leben die Macht? Hast du diese große Osterfreude? Oder bist das bei dir auch so lau, so ein halbes Christentum? Ich will schließen mit dem herrlichen Vers von Lorenz Lorenzen. Der hat es ja so wunderbar übersetzt in seinem Osterlied. Jetzt möchte ich den Kampf auch wagen. Jetzt möchte ich meinen Leib auch hineingeben in diesen Kampf, der in dieser Welt tobt. Und da heißt, scheu weder Teufel, Welt noch Tod, noch gar der Hölle Rachen. Dein Jesus lebt, es hat keine Not. Er ist noch bei den Schwachen und den Geringen in der Welt als ein gekrönter Siegesheld. Drum wirst du überwinden. Und dann heißt es, fang an den Streit und tret hinein und sei ein Zeuge Jesu, mach in deinem Leben Jesus zum König. Heute am Ostertag, den Auferstandenen, dass er auch unsere Trägheit, unsere Lauheit und unsere Müdigkeit besiegt. Das hat mich beim Bruder Beisch vorhin gefreut, wenn man über 90 ist und noch in der Kraft steht, aber auch wenn die Kraft, die körperliche Kraft gebrochen ist. Dass der Herr Jesus in seiner Auferstehungskraft mächtig durch uns wirkt. Und dann dürfen Sie beten, auch für Ihre Enkel und für Ihre Nachbarn, für die Menschen in der Not, für Ihren Ort, für den Lauf des Evangeliums, auch für die Zukunft des Michelsbergs und wie alles weitergeht, weil wir einen auferstandenen Herrn haben, der seine Macht zeigen will vor einer ungläubigen Gemeinde. Und Unglaube, das ist das Allerschlimmste. Zweifel an der Macht von Jesus, das zerstört Gemeinde. Und darum wollen wir fröhliche, glaubende Jesuszeugen sein. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du diesen Sieg errungen hast und dass niemand diesen mehr wegnehmen kann. Herr, wir leiden darunter, unter der Müdigkeit auch unseres eigenen Zeugnisses. Wir wollen niemand bereden und niemand zum Glauben zwingen, aber wir wollen einfach fröhlich das weitersagen. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Und was mich bedrücken mag und mir Angst machen mag, wir legen es doch bei dir nieder. Und wir wollen vielmehr dein Wort hören von deinem Sieg und von deiner Zukunft und wie du deine Gemeinde sammelst und wie du uns in unserer Schwachheit benützt. Wir bitten dich, reinige uns durch und durch. Alle Sünde legen wir bei dir hin, dass du es wirklich wegnimmst, uns auch die Freiheit schenkst aus allen gottlosen Bindungen, in denen wir stecken. Und dass wir mit allem, was wir sind und haben, dir dienen können und etwas sein können zu deinem Lob. Amen.
Ein Jesuslied, Jesus die Sonne, das strahlende Licht, 452 in dem grünen Buch.
Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Pfarrer Schäffbuch, und gehen mit Zuversicht und mit Erwartung, dass der auferstandene Herr am Werk ist, in die neue Woche. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen für viele von Ihnen. Pfarrer Schäffbuch wird uns im Sommer im Bibelkurs mithelfen, an einige Vormittage im August. Das kommt dann noch schriftlich. Aber hier haben Sie es schon vor sich mit Bild. In Villingen wird er vom 30.08. bis 6.09. Ende August in die erste Septemberwoche hinein eine Bibelwoche halten. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das finden Sie in diesem Heft, wo noch mehr schöne Urlaubsideen drinstehen. In all den Häusern, die zu unserem Werk gehören, Michelsberg, Villingen und Titisee. Herzliche Einladung. Auch in Villingen gibt es auch eine spezielle Einladung jetzt noch Ende Mai, eine Bibelwoche mit Herrn Waldemar Grab. Das wird eine musikalische Woche werden. Auch da gibt es extra Blätter mit Informationen dazu. Nehmen Sie es für sich oder für andere mit. Auf dem Michelsberg gibt es auch noch eine spezielle Woche, Bibel- und Singtage. Auch, das ist jetzt Konkurrenzprogramm, zur selben Zeit, 30. August bis 6. September parallel. Die Überschrift heißt Aber Gott, wo wir am Ende sind, da hat er noch ganz andere Möglichkeiten. Und vom 3. September bis 6. September dabei sind Elisabeth und Gerhard Schnitter und singen mit uns alte und neue Lieder zum Lob Gottes und zur Freude. Auch da nehmen Sie es mit für sich, für andere. Und wir laden Sie wieder ein für die nächste Bibelstunde, so Gott will. wieder am Sonntag um 2 und befehlen einander dem auferstandenen Herrn an. Wir sind froh, dass wir zu ihm gehören und wünschen Ihnen eine behütete Heimreise, die dies länger haben, und Gottes Segen für den Einsatz noch im Mohnbachtal. Bis zum Wiedersehen.